I call you from unity to oneness.
There are two basic, credible witnesses in the earth to the resurrection of Christ. One is unity, two is the miraculous.
Die Versöhnung innerhalb der Kirche ist der Schlüssel.
We live in a sense of indebtedness to the world around us to model unity.
Wir Christen aber sind dazu berufen, Friedensstifter zu sein. Deshalb müssen wir allem Streit entgegenwirken.
Und deswegen ist dieses Thema Einheit nicht eines unter vielen. Es ist ein absolut entscheidendes. Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt.
Einheit haben bringt den Sieg, aber eins sein bringt Frucht hervor.
Eine Einheitsbewegung oder eine Eins-Sein-Bewegung nimmt immer mehr und mehr Gestalt an. Das ist eine Offenbarung Gottes, die sich breit macht unter uns.
Ich habe diesen Trailer zu Beginn laufen lassen, nicht weil ich primär Werbung mache für dieses Event, auf das ich mich persönlich total freue, sondern weil dieses Event und das Herzstück dieses Events mich total berührt. Das Herzstück dieses Events sind Menschen aus Deutschland und darüber hinaus, die eine Sehnsucht da haben, dass in aller Unterschiedlichkeit, in aller unterschiedlicher Denomination, in aller Andersartigkeit Jesus nachzufolgen, Kirche zu bauen, zu loben und zu preisen, aus allen Denominationen, dass sie eine Sehnsucht haben, diese Menschen, dass wir Gott gemeinsam in Deutschland wieder suchen und verherrlichen und groß machen. Das ist das Herzstück dieses Events. Und ich wollte das zu Beginn heute stellen, weil mein Thema heute eins sein ist und ich auf dem Herzen habe. Und wenn wir über eins sein sprechen, dann dürfen wir wissen, zuallererst eins sein heißt nicht, dass wir alle gleich und einheitlich sind. In aller Unterschiedlichkeit, in aller Vielfalt und in aller Andersartigkeit hat Jesus zu uns gesagt, hat uns den Auftrag gegeben, dass wir eins sein sollen. Und ich glaube, das ist ein Thema, das unter vielen anderen Themen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist in unserer Zeit, in der wir gerade leben, weil Zersplitterung und Feindlichkeit und auch in christlichen Kreisen einfach so stark präsent ist. Und deswegen glaube ich, ist das, was Jesus gesagt hat in Johannes 17, der Auftrag, den er dir und mir gegeben hat, so, so wichtig für uns. In dieser Gemeinschaft, in der wir hier leben, aber in der Gemeinschaft, in der du unterwegs bist, ob das in deiner Familie, in deiner Ehe, in deinen Freundschaften ist, diese Gesinnung des Einsseins. Und Jesus sagt in Johannes 17, 20, sie sollen untrennbar eins sein, so wie du, Vater, mit mir verbunden bist und ich mit dir. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Das ist der Maßstab für dich und für mich. So verbunden, wie Jesus mit dem Vater ist, so sollen wir mit dem Vater, mit dem Geist, mit Jesus verbunden sein. Und so sollen wir miteinander verbunden sein. So close. Und ich bin nicht so close mit dir, weil ich anders bin und weil ich dir vielleicht ganz zu sehr anders bin und du mir vielleicht auch. Aber das ist der Maßstab, den Jesus uns gibt, dass wir eins sein sollen. Und wenn ich heute über das Einssein mit euch ein bisschen nachdenken möchte und mit euch hineinnehmen möchte, dann möchte ich das einer Geschichte, die uns sehr vertraut ist, ein bisschen zeigen. Und ich bete, dass der Heilige Geist kommt, weil manchmal, wenn wir Geschichten sehr gut kennen, wir so ein bisschen abschalten. Und ich bete, dass der Geist Gottes heute uns was offenbart, weil ich glaube, wir erleben es immer wieder. Wir lesen Geschichten, die wir schon oft gelesen haben, und denken, wow, stand das schon immer da? Und ich bete, dass der Geist Gottes uns heute so einen Wow-Moment schenkt. Einfach nicht, weil ich das sage, sondern dass der Geist Gottes uns was Neues offenbart, was er heute offenbaren möchte. Wenn wir die Geschichte vom verlorenen Sohn, anhand der Geschichte des verlorenen Sohns möchte ich ein paar Gedanken teilen, weil eine große Bremskraft von Einssein ist der kritische Geist oder auch das ältere Brudersyndrom, nenne ich das, anhand der Geschichte vom verlorenen Sohn. Und viele von uns, wir kennen die Geschichte. Ich fasse einfach noch mal kurz zusammen. Es gibt einen wunderbaren Vater, der zwei Söhne hat. einen älteren Bruder und einen jüngeren Bruder. Und der jüngere Bruder ist gerade so an dem Punkt, dass er sagt, wow, I'm ready for something new. Ich möchte was ausprobieren. Ich möchte in die Welt ziehen. Ich möchte mich selbst ausprobieren. Ich möchte gucken, was ich bin und was ich kann, losgelöst von meiner Family. Vielleicht hat er eine Business-Idee gehabt. Vielleicht wollte er ein Startup-Unternehmen gründen. Und er sagt zu seinem Dad, ich brauche mein Geld. Ich möchte loslegen. Ich bin einfach bereit für was Neues. Und der Papa sagt, kein Thema, alles gut. Und er verteilt das Erbe. Und was mir bewusst geworden ist in dieser Geschichte wieder ganz neu, ist, dass der Papa das Erbe an beide ausgeteilt hat. Jeder hat seinen Anteil bekommen. War für mich, wow, ganz neu wieder. Er hat beiden den Anteil ausgeteilt. Und der junge Bruder geht los, voller Eifer und Freude und legt mal so richtig los. Probiert aus, was er ausprobieren wollte, verwirklicht sich selbst, lebt in Saus und Braus, hat vielleicht Spaß und probiert einfach Dinge aus, die er schon immer mal ausprobieren wollte. Sein Business geht, vielleicht klappt es nicht so, wie er sich es vorgestellt hat. Die Ideen, die er gehabt hat, gehen nicht auf. Er kommt in eine Situation, wo er völlig gestrandet am Boden liegt und alles verloren hat. Und sich besinnt, auch interessant, auf die Wurzeln seiner Heimat. Er erinnert sich wieder an seinen Papa, an sein Zuhause. Und er denkt, wow, den Angestellten meines Vaters geht es besser als mir gerade. Und er denkt, ich gehe einfach zurück. Ich werde zurückgehen. Er hat irgendwie realisiert, das war nicht gut. Er dreht um, er kehrt um und sagt, und ich werde einfach um Verzeihung bitten und sagen, Papa, ich weiß, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein, aber ich möchte zurückkommen. Ich möchte wieder mit dir in einem Haus leben. Und wir wissen, der Vater kommt ihm schon entgegengerannt. Mit dem Ring, mit dem Mantel, mit den neuen Schuhen und gibt ihm wieder seine Identität zurück. Und legt los und sagt, heute ist ein Festtag, ich will mit dir feiern. Und er richtet ein super großes Fest für ihn aus, voller Freude. Es ist Party, es ist Fröhlichkeit, es ist eine gute Stimmung. Und dann kommt der ältere Bruder. Und vielleicht ist der ältere Bruder ein ganz verlässlicher Mensch. Er ist unfassbar treu, er ist korrekt. Er hat das Anliegen, das gut zu verwalten. Er kommt abends nach einem langen Arbeitstag zurück. Und er merkt, da ist Party. Und er fragt den Diener, was ist hier los? Und er sagt, du, dein Bruder ist zurück, Party, wir freuen uns. Er ist wieder da. Und der Sohn will nicht rein. Das finde ich auch so, war für mich so ein kleines Wow-Moment. Und der Vater kommt raus. Er kommt ihm auch entgegen. Und der Bruder fängt an und legt los und eine ganz große Not aus seinem Herzen spricht hervor. Wie kommst du darauf, diesem meinem Bruder ein Fest auszurichten? Mir hast du nie ein Fest ausgerichtet. Wie kommst du darauf, dass du ihm auf einmal das beste Gewand gibst, das beste Fleisch, ein Gourmetessen auf den Tisch stellst? So wurde ich noch nie behandelt von dir. Ich glaube, er war unfassbar zuverlässig und treu und ein gutes Vorbild. Und er kommt zurück und hat eine ganz große Not und einen ganz großen Schmerz, dass er was sieht und sagt, das hast du mir noch nie gegeben. Diese Anerkennung und Wertschätzung und Freude habe ich von dir noch nie empfangen. Er fühlt sich benachteiligt, er fühlt sich vielleicht, meine Interpretation, nicht gesehen, nicht wertgeschätzt und fühlt sich ungerecht behandelt gegenüber seinem großen Bruder, und er hat echt eine große Not und einen großen Mangel. Und sagt, und jetzt kommt der. Das heißt also, bei der Rückkehr des Bruders, was kommt als erstmal ganz viel Not aus ihm selbst heraus und diese Haltung seines Bruders gegenüber. Er hätte sich auch freuen können, ne, dass der Bruder wieder da ist. Wäre auch eine Option gewesen. Aber er sieht den Mangel nur in sich und an seiner Situation, in all der Fülle, die er hat. Und er sieht vor allem nur das Negative an seinem Bruder, der zurückkommt. Und er hat vielleicht in seiner ganzen Arbeit und in seinen ganzen Ambitionen und in seinem Anspruch, es gut zu machen und treu zu sein, verlässlich zu sein und ein gutes Vorbild zu sein, hat er vielleicht das aus dem Blick verloren, was er alles hat und was ihm alles anvertraut wurde. Und worüber er eingesetzt wurde. Er hat ja eine unfassbare Position gehabt. Er hat den gleichen Anteil an Erbe gehabt. Warum fühlt er sich so benachteiligt? Und vielleicht, ich kann so vieles nachvollziehen von dem älteren Bruder. Also ich kann vieles nachvollziehen. Und vielleicht können wir ein bisschen darüber nachdenken, was für Tendenzen wir haben. Habe ich die Tendenz, haben wir die Tendenz oder vielleicht sogar die Gewohnheit, zu vergleichen und im Vergleich oft das Gefühl zu haben, das Schwerere los. Die schwierigeren Herausforderungen, die schwierigeren Kollegen, den schwierigeren Vorgesetzten, den unangenehmsten Lehrer, die schwierigste Klausur oder das schwierigste Abitur ever zu haben oder das schwierigste Projekt, das zum Scheitern verurteilt ist, auf den Tisch gelegt zu bekommen haben. Ist es eine Tendenz, die Haltung zu haben, ich habe in meinem Leben das Schwerere losgezogen? Ich glaube, wenn wir die Haltung haben gegenüber den Menschen, die uns Gott anvertraut hat oder mit denen wir zusammenleben, wenn wir diese Haltung haben, diese Tendenz, diese Haltung, dass ich benachteiligt bin und das Gegenüber bevorteilt ist, dann verhindern wir, dass wir gesunde Familien, gesunde Teams und gesunde Gemeinschaften leben. Und im Grunde verhindern wir eins sein. Weil es schwierig ist, dass wir kraftvoll positive Auswirkungen haben auf die Menschen, die ich beneide, denen ich etwas nicht gönne, denen ich Missgunst unterstelle. Hatte ich im Ende des Jahres, bin ich unfassbar vom Pferd gefallen, beruflich, wo ich mich so benachteiligt gefühlt habe, bis Gott irgendwann Bub gemacht hat. Und ich gedacht, und ich mich wirklich ertappt gefühlt habe, was machst du gerade, Kerstin? Und er hat mich echt überführt. Und es ist so gut, dass wir uns da ein Bewusstsein dafür bekommen, was für eine Haltung uns bewegt. Weil dieser Einfluss, den wir haben können, dieser kraftvolle Einfluss wird gemindert und hat eine bremsende Wirkung auf das Einssein, wenn wir diese kritische, negative Haltung haben. Wenn wir vor allem darauf fokussiert sind, was am anderen fehlerhaft ist, was ungenügend ist, was unperfektionistisch ist. Ich komme aus meiner Herkunftsfamilie genau von diesem Geist. Na, deswegen ist das natürlich mein Thema. Gell, die Meli hat es gesagt, das, was wir hier vorne teilen, das sind unsere Themen, die wir uns auch selbst immer wieder verinnerlichen. Ich komme von meiner Herkunftsfamilie daraus, also mein Blut, mein irdisches Blut ist geprägt von einem massiv kritischen Geist. Und es ist harte Arbeit, diesen Geist erneuern zu lassen. Und es ist harte Arbeit, in der Ehe das erneuern zu lassen, wenn wir viel kritisch einander betrachten. Und es ist harte Arbeit, Wertschätzung zu üben und zu lernen und die Haltung verändern zu lassen. Und wir haben hart aneinander gearbeitet, weil es viele, wir haben viele Bereiche in unserer Ehe, wo wir total gleich sind und ähnlich und Dinge, gleiche Leidenschaften haben. Und wir haben viele Bereiche, wo wir uns nicht eins sind. Wow, und es kostet Kraft und Energie. Und wir können immer wieder Siege feiern und uns dran freuen. Wenn wir aber die Gewohnheit haben, mit einem kritischen Geist durch das Leben zu gehen, dann wird es uns schwerfallen zu erkennen, welche wunderbaren Schätze Gott in diese Menschen in unserem Umfeld hineingelegt hat. Und wisst ihr, das kann in unserer Familie passieren, beim Ehepartner, bei den Kindern, bei meinen Vorgesetzten, bei meinen Pastoren, bei meinen Gemeindemitgliedern. Das kann unser ganzes Umfeld durchdringen, dieser Geist, der mich daran hindert zu entdecken, was für Kostbarkeiten Gott mir an die Seite stellt. Und es macht uns blind, wirklich zu sehen, den Menschen wirklich zu sehen. Und wir stellen uns gegen den Auftrag, den Jesus dir und mir gegeben hat, eins zu sein, in Verbundenheit miteinander zu leben. Und unser Auftrag als Gemeinde, als Kirche ist, dass wir uns gegenseitig ermutigen und stärken und dass wir in dem anderen nach den Schätzen graben, die Gott hineingelegt hat und dazu beitragen, dass die zur Entfaltung kommen. Das ist dein Job und mein Job. Ja, wir wollen Gott verherrlichen und wir wollen uns eins machen, in dem zu entdecken, was er Wunderbares in dein Gegenüber, in mein Gegenüber hineingelegt hat. Und dass das wächst und zur Entfaltung kommt. Das Mindset des kritischen Geistes fördert den Mangel in uns. Also das nährt uns nicht, das macht uns nicht froh und fröhlich. Das fördert den Mangel. Und wir könnten so ein bisschen darüber nachdenken, wo kommt denn dieses Mindset her? Und ein Aspekt könnte sein, und da gibt es wahrscheinlich auch noch viele, es dient immer dazu, mich aufzuwerten und den anderen abzuwerten, wenn ich kritisch das Gegenüber betrachte, kritisch benenne, was ungut ist, was nicht richtig ist, was falsch läuft, was meiner Meinung nach nicht so ist, wie es hingehört. Das heißt, es fördert den Mangel in mir, aber es fördert auch den Mangel im anderen. Mein kritischer Blick am anderen, das Kratzen und Kritisieren, das fördert den Mangel im anderen und in mir selbst. Und diese Haltung ist wirklich ein Nährboden für große negative Emotionen und fördern eine Opfermentalität. Und zu was sind wir berufen? Wir sind zur Freiheit berufen. Und wir sind nicht zur Anklage oder zum Opfertum, zum Sklaventum berufen. Und oft übertragen wir auch diese Anklage und diesen kritischen Blick auch auf Gott. Das heißt, wir klagen Gott auch an. Wie der Sohn den Vater. Mir machst du kein Fest. Wo wertschätzt du mich, Gott, Vater? Ich bin benachteiligt. Ich werde nicht gesehen, ich werde nicht wertgeschätzt. Und diese Haltung des kritischen Geistes fördert einfach nicht unsere Gemeinschaft. Es hat immer eine trennende Konsequenz. Und es hindert uns daran, in der Verbindung zu den Menschen zu leben. Und unsere tiefste Bestimmung ist, dass wir in einer tiefen, engen Verbindung mit dem Vater leben. Das ist Garten Eden, das ist der Ursprung, wo wir hingehören. In den Abendstunden face-to-face mit dem Vater spazieren gehen. Das ist die tiefste Bestimmung, warum wir geschaffen wurden. Und in einer tiefen Verbindung mit unseren Mitmenschen zu sein, mit unseren Menschen in dieser Gemeinschaft, in der wir leben und in die du hineingestellt bist. Weil es unsere tiefsten Bedürfnisse stillt, nicht weil es ein Job ist, den ich zu tun habe. Weil es unsere tiefste Bestimmung ist, ist es mein tiefstes Bedürfnis, in Verbundenheit mit Menschen zu leben. Das ist einfach ein Urbedürfnis von uns. Und der eine mehr und weniger, der andere braucht nur einen Menschen, mit dem er eng verbunden ist. Das ist fein. Ich rede gerade nicht von Freundschaften und engen, tiefen freundschaftlichen Verbindungen. Ich rede von einer Verbindung, die eine Herzenshaltung hinter sich hat und davon geprägt ist. Wenn wir die Tendenz dazu haben, uns sehr benachteiligt zu sehen und das schwerere Leben zu haben und die schwierigeren Herausforderungen und viel Kritik am anderen sehen, dann das, was der ältere Bruder so ein bisschen symbolisiert, dann haben wir vielleicht nicht verstanden, der ältere Bruder hat nicht verstanden, dass er alle Zeit alles im Überfluss hat und bekommen hat. Das sagt der Vater zu ihm in Lukas 15, 31. Du hast immer, du warst immer bei mir und was mir gehört, gehört dir. Wenn wir das ausspinnen, ist er eigentlich bevorzugt gegenüber dem jüngeren Bruder, weil er hat nicht nur sein Erbe und seinen Anteil alles bekommen, sondern er lebt alle Zeit am Tisch des Vaters, an der Fülle, an dem Reichtum des Vaters. Und ich weiß nicht, wie es euch mit diesen Gedanken geht. Wenn ich mich zurückerinnere an vor einigen Jahren, könnte ich mich daran erinnern, kann ich mich daran erinnern, würde ich sagen, nee, also wir müssen schon auch in der Lage sein, Kritik auszuhalten. Also man muss auch Kritik benennen können. Und es ist mir ganz wichtig, dass ich heute nicht sage, dass wir nicht andersartig sein sollen und können und dass wir nicht unterschiedlich Meinung sein sollen und dürfen. Dass wir nicht Unterschiedlichkeit leben sollen, das sage ich nicht. Wir sind so völlig unterschiedlich. Wir sind so andersartig. Und es kann sein, wir stören uns so an der Andersartigkeit. Es kann sein, du störst dich so sehr an mir. Das kann gut sein. Und ich glaube, das ist okay, das menschlich auch wahrzunehmen. Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu bekommen. Ich störe mich daran. Und ich würde jetzt erstmal sagen, das ist okay. Und das sage ich nicht, dass wir auf einmal nur noch ein Einheitsbrei sind. Das wäre unauthentisch. Das würde, glaube ich, auch nicht Einssein bedeuten. Aber ich glaube, wir müssen lernen, wir dürfen lernen, in unserer Unterschiedlichkeit in einer wertschätzenden und annehmenden Art und Weise kontroverse Themen miteinander zu diskutieren. Hört sich widersprüchlich an. Kontroverse Themen diskutieren. Aber ich glaube, wir können lernen, eine wohlwollende, kritische Auseinandersetzung miteinander zu haben. Wohlwollend heißt, die Grundhaltung, die mich prägt und bestimmt, ist: Du bist wunderbarer Sohn Gottes. Ich bin wunderbare Tochter Gottes. Wir sind auf Augenhöhe. Ich wertschätze dich. Das ist wohlwollend. Ich wertschätze deine Andersartigkeit, auch wenn ich sie überhaupt nicht gerade verstehe. Und diese Haltung der Wertschätzung, der liebenden Wertschätzung, des Wohlwollens dem anderen gegenüber, das fördert Einssein. Weil meine Intention ist: Ich verstehe dich nicht, aber ich will mit dir in Verbindung sein. Ich will dir sagen, ich sehe es anders, aber ich bin dir wohlwollend kritisch gesonnen. Und die Grundhaltung, und das ist so wunderbar, die Quelle, die Basis, das Fundament dafür ist was? Römer 5, Vers 5. Okay? Wir haben uns nicht abgesprochen, aber die Grundhaltung dafür, warum wir das leben können, ist, weil wir ein Übermaß, ein gedrücktes, geschütteltes Maß haben an Überfluss, an Liebe, das ausgeschüttet ist in dein Herz und in mein Herz. Das ist die Tatsache, von der aus heraus wir genau das leben können, diese wertschätzende, wohlwollende Haltung. Das ist das, was Jesus uns ermöglicht hat, diesen Überfluss an Liebe. Und ich hatte am Sonntag eine Predigt. Unreasonable Love heißt eine unangemessene Liebe. Wow, was für eine Beschreibung. Wir dürfen unangemessen lieben. Es darf unangemessen sein, was deine liebende Haltung deinem Nächsten gegenüber ist. Weil wir können auch 1. Korinther 13 lesen, wenn wir uns mit der Liebe Gottes beschäftigen wollen, mit dem Johannesbrief, die Liebe nochmal zu erforschen, dass wir selber die Liebe kosten, damit wir sie empfangen können und leben können. Und einen anderen wichtigen Vers ist 2. Korinther 5, Vers 16, weil wir beurteilen die Menschen nicht mehr nach menschlichen Maßstäben. Wir beurteilen sie nicht mehr nach menschlichen Maßstäben und auch Christus beurteilen wir nicht so. Spannend. Also unsere Haltung ist nicht mehr die menschliche Art und Weise, sondern es ist unangemessen, wie wir reagieren und wie wir uns verhalten. Aus der unangemessenen Liebe. Und woher kommt diese Liebe? Das ist die Kraft des Heiligen Geistes. In 1. Kolosser 1, Vers 8, jetzt bin ich, glaube ich, eins zu weit, gell? Könntest du nochmal zurück? Kann ich zurück? Ja. Sagt Paulus, er ist so begeistert von den Kolossäern, weil da schon die Außenwirkung so stark ist von dieser unangemessenen Liebe. Von der Liebe hat er Paulus gehört, die der Geist Gottes in euch geweckt hat. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden. Wir wissen, was die Frucht des Geistes ist. Die Frucht des Geistes, diese liebende Haltung, die Früchte des Geistes nährt nicht nur den anderen. Die Frucht des Geistes nährt dich selbst. Ein ganz wichtiges Aspekt, wenn wir bemüht sind, die Früchte des Geistes zur Entfaltung zu bringen. Sie nährt dich selbst. Die Liebe, die Freude, der Frieden, den du erlebst, davon darfst du kosten, von dieser Frucht. Und dein Gegenüber wird diese Frucht mit Freude essen. Noch ein Zitat, das ich gehört habe, das mich auch sehr getroffen hat letzten Sonntag, war: Der Maßstab deiner Liebe, meiner Liebe, ist nicht die Liebe, die du für Jesus empfindest. Der Maßstab deiner Liebe ist die Liebe, die du für Judas empfindest. Wow, das hat gesessen, als ich das gehört habe letzten Sonntag. Weil bei Judas sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder? Das, also, okay, genau. Aber wir wissen, was Jesus sagt. Es heißt nicht, verurteile deine Feinde und schick sie wohin auch immer. Das heißt, der Maßstab unserer Liebe dürfen wir ganz neu ausrichten an Jesus. Wie können wir also diesen kritischen Geist erneuern lassen? Römer 12, Vers 1 natürlich, das ist unser täglicher Auftrag. Erneuer deinen Geist täglich, täglich, täglich. Deswegen brauchen wir das Wort Gottes jeden Tag hier, dass wir erneuert werden. Kann die Bibel, ja, die brauchst du jeden Tag. Nicht, weil du eine Pflicht erfüllen sollst oder musst, sondern weil sie dich nährt und weil es deinen Geist, deine Gesinnung und deine Haltung, dein Denken und dein Handeln verändert. Das heißt, wir müssen ein Bewusstsein dafür bekommen, ob wir die Tendenz dazu haben, zuallererst den Fehler zu spotten. Das, was mich stört, das zuerst mir ins Auge springt. Die Unperfektion, die Andersartigkeit. Ich darf ein Bewusstsein dafür bekommen, ob ich die Tendenz dazu habe. Und wir dürfen Bewusstsein dafür bekommen, ob ich mich oft benachteiligt fühle. Ganz wichtig. Wir müssen nicht nur in Verbindung zu anderen Menschen leben und zu Gott, wir müssen auch eine Verbindung zu uns haben. Sonst werden wir unsere Nöte und unseren Mangel nicht von Jesus heil werden lassen, machen können. You know what I mean? Das heißt, wir dürfen erkennen, fühle ich mich oft benachteiligt, fühle ich mich oft nicht gesehen, fühle ich mich nicht wertgeschätzt, fühle ich mich übersehen, fühle ich, die Liste kann fortgeführt werden. Ist der andere immer im Vorteil? Wenn wir dieses Bewusstsein dafür haben, dann können wir den Mangel am Tisch des Vaters, im Haus des Vaters füllen lassen. Wisst ihr, der ältere Bruder braucht auch eine Umkehr. Der ältere Bruder braucht auch eine Umkehr zurück an den Tisch des Vaters, wo er seinen Mangel, der alles gut macht, der alles richtig macht, der treu ist, der zuverlässig ist, der vorbildlich ist, der muss zurückgehen an den Tisch des Vaters und sich das Haupt und die Seele füllen lassen mit dem Überfluss, das sein Erbe ist. Überfluss ist unser Erbe. Ja. Und wir dürfen mit offenen Augen und einem offenen Herzen durch den Tag gehen und auch ganz besonders den Heiligen Geist fragen, Jesus, was willst du mir durch diesen Menschen, der mich gerade so nervt, welchen Segen hältst du bereit für mich? Ja, das will ich mir zur Haltung machen, soll meine Grundhaltung sein. Und ich glaube, wir dürfen lernen, mit schwierigen Menschen umzugehen, weil der Mick hat das mal gesagt, das ist so, in jeder Gruppe gibt es einen schwierigen Menschen. Und wenn du den schwierigen Menschen nicht findest, dann bin ich es vielleicht. So, there is always one. Und das ist okay. Aber das heißt nicht, dass wir die schwierigen Menschen wieder auslagern sollen. Nein, Jesus hat viele echt Kauze in die Nachfolge gezogen zuallererst. Jeder so andersartig und radikal kantig und eckig. So, das ist unsere Berufung, miteinander umzugehen. Lasst uns lernen, mit schwierigen Menschen oder miteinander, mit dem, was wir nicht aneinander mögen, umzugehen. Lasst uns lernen, Konfliktgespräche zu üben, Feedback zu geben, in einer wohlwollend gesunden Art und Weise. Und ich glaube, das können wir nicht aus menschlich heraus, das müssen wir trainieren. Dazu können wir Podcasts hören, da können wir lesen und das üben. Lasst es uns lernen und lasst uns vor allem allesamt wissen, dass wir an den Tisch des Vaters uns nähren lassen dürfen von der Überfluss der Liebe, die ausgegossen ist in unser Herz. Dass wir wieder jubeln und Freudentänze machen über diese Liebe, die unser Herz durchströmt. Das ist so die Basis vom Evangelium, wenn wir wieder das Evangelium in den Mittelpunkt stellen wollen. Und ich habe noch eine kurze Übersicht zum Mitnehmen, zu Wrap-up auf einer Folie. Das habe ich jetzt euch die Folie unterschlagen, hätte geholfen. Ich lasse es jetzt mal nochmal geschwind stehen, wiederhole es nicht nochmal. Waren 4 Punkte, Bewusstsein dafür zu bekommen, ob ich viel Kritik sehe, ob ich selbst im Mangel bin, ob ich mit offenen Augen und mit offenen Herzen durchs Leben gehe, um den Segen zu entdecken, den Gott für mich hat. Und lernen, mit schwierigen Menschen umzugehen. Jesus gibt uns den Auftrag, eins zu sein. Es ist keine Option. Jesus sagt nicht, wenn es euch möglich ist. Das hat Paulus gesagt. Wenn es euch möglich ist, seid ihr friedlich miteinander. Jesus sagt, ihr sollt eins sein. Es soll uns ein Herzensanliegen werden, eins zu sein. Und nach der Liebe auch zu graben, die der Heilige Geist in uns hineingelegt hat, um den anderen so zu lieben. Und eins sein ist durch die Kraft nur des Heiligen Geistes möglich und wird gefördert durch eine liebende Haltung der Wertschätzung und des Wohlwollens. Und ich lade euch wirklich ein, prüfe deine Gesinnung und deine Haltung. Zu was neigst du? Und welchen Segen hält Gott bereit, auch das zu einer Gewohnheit werden zu lassen? Und ich möchte uns jetzt noch einfach einladen. Wenn wir gleich aufstehen, möchte ich ein Gebet mit uns sprechen. Und ich möchte einfach den Heiligen Geist einladen. Wir sind immer aufgerufen, ungute und ungöttliche Haltungen loszulassen. Unser Leben lang wahrscheinlich, bis wir bei Jesus sind. Und ich möchte den Heiligen Geist einladen, dass er dir und mir und uns zeigt heute Morgen, wo wir ungute Haltungen, vielleicht mir gegenüber sogar, meinem Nächsten gegenüber wem oder Gott gegenüber, dass wir uns davon trennen. Dass wir uns von der Gewohnheit lösen, die Dinge kritisch zu betrachten. Und wenn ihr möchtet, dann steht gerne auf. Ich möchte einfach ein Gebet sprechen und ihr dürft es im Herzen mitsprechen und mitnehmen. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns offenbarst, wo wir so einen kritischen Geist haben, einen unguten kritischen Geist. Wo wir den austauschen, wo wir uns trennen dürfen von diesem Geist und wo wir den austauschen lassen dürfen mit dem Geist der Liebe. Wo wir dich, Geist Gottes, einladen dürfen. Offenbare du, wo wir uns von diesem kritischen Geist trennen müssen. Und Jesus, wir bitten um Vergebung, wo wir uns mit diesem kritischen Geist eingelassen haben. Und durch das Blut Jesu dürfen wir diesem kritischen Geist widerstehen, wir diesem kritischen Geist. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass uns, dass mir diese Stimme nicht mehr vertraut ist. Ja. Sondern von heute an sollst du, kritischer Geist, mir nicht mehr vertraut sein. Meine Ohren werden deine Stimme nicht länger als Wahrheit anerkennen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du den Geist der Liebe, der Freude, des Friedens, der Freundlichkeit, des Wohlgesonnenseins, der Großzügigkeit, oh, der Selbstbeherrschung, dass du der Geist bist, den wir empfangen dürfen. Ich danke dir, Geist Gottes, dass du ein Übermaß an göttlicher Liebe in unser Herz schon ausgeschüttet hast und wir empfangen das heute Morgen ganz neu. Ja, danke Jesus für dein Blut. Danke Vater für deine unfassbare Liebe. Auch da bitte ich Geist Gottes, dass du kommst und dass du uns eine neue Offenbarung schenkst über die Liebe des Vaters. Die Liebe des Vaters, die uns zurückbringt an den Tisch des Vaters, an den reich gedeckten Tisch und dass wir uns laben und nähern an diesen Tisch. Und dass wir die Früchte gemeinsam, die Früchte des Geistes mit dir genießen. Danke, Geist Gottes. Danke, Jesus, in Jesu Namen. Amen.